Habt ihr gewusst, dass Namen eine Bedeutung haben? Was Jamie in Schweizerdeutsch heisst? Nein, sag mir du das. Jaköbli. Ja, der Jaköbli, genau. Aber weißt du, was Jamie für eine Bedeutung hat? Hä? Dein Name? Dein Name kommt, ist eigentlich eine schottische Abwandlung von James, vom englischen James. Und James ist wieder eine Ableitung von, beziehungsweise von Jakob. Und Jakob ist ein biblischer Name. Und der biblische Name Jakob bedeutet, Gott schützt dich. Dein Name heisst, Gott schützt dich. Jamie. Ist das ein schöner Name? Ist doch schön, hä? Dein Name bedeutet, Gott schützt dich. Demian, was bedeutet dein Name? Weißt du das? Aber das ist gut. Demian, du machst nämlich gerade etwas, was eigentlich deinem Namen entspricht. Weißt du, was Demian bedeutet? Das ist abgeleitet vom griechischen Wort Damian. Und Damian heisst eigentlich der starke Mann. Der, der etwas bewegt. Ja, genau, du bist der, der etwas bewegt. Und jetzt hast du gerade ein bisschen gerüttelt, oder? So ein bisschen. Und das ist eine gute Sache. Bei euch noch Namen weiss ich nicht, was er heisst. Aber weiss jemand, was Stefan bedeutet? Nein, weiss er auch nicht. Stefan heisst
der, der die Krone trägt.
Ha! Jetzt habe ich keine Krone. 3 Königskronen habe ich leider vergessen mitzunehmen. Ich hatte noch eine daheim gehabt. Und ich dachte, ey, die hätte ich mitnehmen müssen. Das heisst eigentlich, eben, ich bin eigentlich der, wo der Name sagt, ist eigentlich Stephanos im Griechischen heisst eigentlich der Siegeskranz. Das ist auch, wenn man Sport gemacht hat und gewonnen hat im Sport, dann hat man den Siegeskranz. Dann hat man so einen Kranz bekommen oder eben eine Krone. Und jetzt werde ich euch etwas erzählen. Weißt du, ich hocke mal da drauf. Ich werde euch eine Geschichte erzählen von einem Missionar. Der war in Afrika und der ist in Afrika in ein Dorf gegangen. Und in diesem Dorf, immer wenn er dort hingegangen ist, sind Kinder zu ihm gekommen und sind zu ihm gesprungen und so und haben ihn sofort umringt, wenn der Missionar gekommen ist. Wir hätten natürlich immer etwas gegeben, irgendein Täfeli oder Kaugummi, ich weiss nicht, irgendwelche Süßigkeiten. Und die sind natürlich sofort alle zu ihm gesprungen gekommen und haben ihn umringt und haben Freude gehabt. Und er ist dann mit dieser Traube, mit Kind, ins Dorf hier gelaufen und ist dann dort zu diesen Leuten, mit denen er zu tun gehabt. Und hat mit den Erwachsenen zu tun gehabt und dann ist er wieder aus dem Dorf raus und die Kinder sind dann wieder sofort zu ihm gesprungen, bis zum Auto. Und wenn er mit dem Auto losgefahren ist, sind sie noch hinten nachher gesprungen und so weiter. Und das war immer ein lässiger Empfang gewesen. Und das ist eben das Mal gegangen, wenn er in das Dorf gegangen ist. Und, aber ihm ist etwas aufgefallen. Und zwar jedes Mal, wenn er das Dorf gegangen ist, sind die Kinder zu ihm gesprungen und er war umringt von diesen Kindern. Aber ihm ist aufgefallen, dass es einen Bub gibt, der ein bisschen abseits gestanden ist, der sich ein bisschen traurig geschaut hat und so gar nicht mit den anderen Kindern zusammen war und überhaupt gar nicht so lustig und freudig drauf war. Und das hat er dann gesehen und dann hat er beobachtet, dass es jedes Mal so ist. Und er hat dann den Bub hat gemerkt, der ist immer ein bisschen abseits. Der ist nicht mit den anderen zusammen gewesen. Und dann hat er irgendeinmal gefunden, jetzt muss ich mal fragen, was mit dem Bub los ist. Und er hat dann die Erwachsenen gefragt und gesagt, mir ist aufgefallen, du hast den Bub, der ist nie so mit den anderen Kindern zusammen. Wer ist das? Oder was ist mit dem? Ja, und dann haben die gesagt, ja, das ist ein bisschen tragisch, dem sind die Eltern gestorben, wo er ganz klein war noch. Also, wo er eigentlich geboren war. Keine Mami und Papi. Und dann hat er gefragt, ja, wie heisst er? Dann haben die gesagt, der hat keinen Namen. Das ist der Bub. Jetzt stell dich mal vor, daheim, bei euch wäre es noch kompliziert, ihr sind zwei Buben, oder? Wenn jetzt Mami würde sagen, du Bub, komm mal, wer kommt denn? Ja, ja, dann müsste man sagen, Bub 1 und Bub 2, oder? Oder? Und das ist doch völlig komisch. Ja, das könnte noch funktionieren, aber wärst du gern der Bub 2? Hä? Ist doch schöner, der Jamie zu sein, oder? Und wenn man noch weiss, dass Jamie eigentlich heisst, Gott schützt dich, oder? Und der Missionar hat auch gefunden, das geht doch nicht, der muss einen Namen haben. Das geht doch nicht, dass der einfach der Bub ist, oder? Und niemand kann ihm den Namen sagen. Und dann ist er das nächste Mal, er hat sich das vorgenommen, das nächste Mal, als er ins Dorf gegangen ist, ihr sind wie Kinder wieder auf ihn zugesprungen und alle haben ihn umringt und so weiter. Aber er hat gar nicht angefangen, irgendetwas zu verteilen, sondern er ist gerade auf den Bub zugelaufen. Und der ist dann zuerst ein bisschen verschüchtert und hat nicht gewusst, was da passiert. Und er ist sofort zu ihm hergegangen und hat gesagt, du weißt was, ich gebe dir jetzt einen Namen. Und er hat ihm einen Namen gegeben, den ich am liebsten, oder den ich auch mal hätte wollen, unserem Sohn geben. Er hat ihm einfach den Namen gegeben, Nathanael. Nathanael, ist ein langer Name. Aber Nathanael hat eine Bedeutung. Er hat nämlich auch den Namen gegeben. Wisst ihr, was Nathanael heisst? Nathanael heisst, du bist ein Gottesgeschenk. Du bist ein Geschenk von Gott. Und das hat er ihm gesagt, hey, du bist ab jetzt der Nathanael, du bist ein Geschenk von Gott. Gott hat dich ganz fest gern und jetzt, von jetzt an bist du für mich der Nathanael. Und der Bub hat geschaut und der hat angefangen, grosse Augen machen, hat angefangen, lachen und hat gefunden, Nathanael, Nathanael, ja, ich bin der Nathanael. Und dann hat der Mann, der Missionar, sich zu einem anderen Kind gerichtet und hat gesagt, ich gebe euch nur ein Täfeli oder ein Kaugummi, wenn ihr jetzt sagt, hoi Nathanael. Und dann haben die Kinder gesagt, hoi Nathanael. Und dann hat er ein Kaugummi gegeben. Und dann haben die angefangen, zu dem Bub Nathanael zu sagen, weil vorher haben sie keinen Namen gehabt. Also, zum Sagen. Und ab jetzt ist das der Nathanael gewesen. Und jetzt, spannender, was passiert ist, ist von jetzt an, jedes Mal, wenn der Missionar ins Dorf gegangen ist, was denkt, wer ist zuerst zum Missionar zu springen gekommen? Der Nathanael und alle Kinder mit ihm. Und er hat gelacht und er hat Freude gehabt. Und die Kinder sind mit ihm auch zusammen gewesen. Und er ist plötzlich dabei gewesen. Weil er plötzlich wertvoll gewesen ist. Er hat einen Namen gehabt. Und das ist etwas, was ich euch auch sagen wollte. Dass ihr einen Namen habt, ist ja ein Zeichen dafür, dass ihr eine Mami und einen Papi habt. Die haben sich doch Gedanken gemacht. Vielleicht sogar sehr viele Gedanken, weil sie euch einen Namen geben. Aber die haben euch einen Namen gegeben, weil sie euch ganz fest gern haben. Und wisst ihr, in der Bibel steht, dass Gott alle unsere Namen kennt. Und dass er uns selber auch einen Namen gibt. Einen, den wir vielleicht jetzt noch nicht kennen. Vielleicht, wenn wir dann mal in den Himmel kommen, sagt er, hey, weißt du was, Demian, du bist für mich der sowieso. Ja, ich habe den Namen für dich. Wer weiß, oder? Er hat, auch in der Bibel hat er verschiedenen Leuten einen neuen Namen gegeben. Und das finde ich super, weil Gott ein Gott ist, der uns ganz fest gern hat und er kennt jeden bei seinem Namen. Und das wollte ich euch mitgeben. Ich habe meine Predigt einen Anstupfer oder Stupser genannt. Und das hat mich gerade angesprochen. Maggie hat nämlich während dem Lobpreis auch ein Wort gebracht. Sie hat gesagt, wir brauchen manchmal einen Schupf. Oder? Ein Schupf aus der Komfortzone. Ein kleiner Schupf. Und das, was ich euch heute teilen möchte, ein Text, ein kleiner Schupf. Also der Aufruf von Paulus oder der Schubser, Anstupser des Paulus, ich lese ihn nochmal in 1. Korinther 16, der zum Schluss des Briefes kommt, heißt, wacht, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Damit wird eigentlich das Wesentliche des ganzen Briefes nochmal zusammengefasst. Paulus hat einen langen Brief geschrieben. Der 1. Korintherbrief ist neben dem Römerbrief das längste, was Paulus geschrieben hat. Und zum Schluss kommt nochmal das Wesentliche. Und das möchte ich mit euch ein bisschen anschauen, weil ich glaube, dass das durchaus ein Anschubser oder ein Anstupfer oder wie auch immer wir das nennen möchten, der uns gerade am Anfang des Jahres vielleicht gerade gelegen kommt. Weil das Erste, das er sagt, ist in dieser Zusammenfassung, die hier eigentlich in diesem Brief steht, ist folgendes Wort, wachet. Wachet, das ist eigentlich ein bisschen so, ich empfinde das, wie wenn Paulus mich ein bisschen an der Schulter packt und sagt, hey Stefan, schlaf nicht ein. Ich habe das Privileg als Prediger, das immer wieder mal zu erleben, wenn ich so in die Runde schaue, wenn dann plötzlich so ein Ehepaar da sitzt, und dann plötzlich vielleicht die Ehefrau dem Mann da einen kleinen Stupfer gibt und sagt, hey, nicht einschlafen. Ich muss aber dann auch sagen, manchmal muss ich dann etwas selbstkritisch mich auch beachten und sagen, vielleicht ist meine Predigt nicht ganz so interessant oder so. Und die Leute schlafen dabei ein. Aber es gibt immer wieder auch so Momente im Gottesdienst, wo ich sehe, dass es einen kleinen Anstupfer braucht oder ein kleines Schütteln. Wachet ist ein Aufruf des Paulus, um eigentlich nochmal ganz deutlich in die Gemeinde hineinzusagen und eine Gemeinde, die ganz divers ist. Die Korinther sind ja eine Gemeinde, die er zwar als die Heiligen bezeichnet, als Menschen, die zu Gott gehören, aber wo es nicht alles ideal läuft. Da gibt es Spannungen, Spaltungen, da gibt es Parteiungen, da gibt es moralisch-ethische Fragen, die nicht unbedingt alles, ist nicht so sauber und das bearbeitet Paulus alles in diesem Brief. Und darauf geht er ein und das sind alles wichtige Themen, aber eigentlich ganz zentral ist dieses kleine Schütteln, das du durchaus heute Morgen früh auch verspüren darfst. Wachet! Im Sinne von schlaf nicht ein. Wachsamkeit ist ein biblisches Thema, das in der Bibel sehr stark mit dem Gebet verknüpft ist. Paulus schießt nicht auf uns, sondern er hat einen Text, wo er sagt, zum Beispiel in Kolosser 4, Vers 2, da wird deutlich, dass er Wachsamkeit mit Gebet verknüpft. Für ihn ist also Wachsein, wachsam im Glauben sein, eine Verknüpfung zu einem Gebetsleben, indem ich eben meine Beziehung zu Jesus nicht einschlafen lasse. Lass deine Beziehung zu Jesus nicht einschlafen. Bleib wach in der Kommunikation mit ihm. Das ist etwas, was ja eigentlich zurückgeht, diese Verknüpfung von Wachsamkeit und Gebet, auf das, was Jesus im Garten Gethsemane auch seinen Jüngern gesagt hatte. Als er mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane ist, also wo er weiß um seine letzte Stunde letztlich, die kommt, da nimmt er sich ja Jünger mit sich, damit sie mit ihm wachen. Und das Wachen bedeutet dort nicht, dass sie mit Speer und irgendwas jetzt Jesus beschützen, sondern dass sie mit ihm im Gebet um Gottes Beistand und Schutz und Führung ringen. Und ihr wisst selber, wenn ihr die Geschichte dort kennt, Jesus ist ins Gebet gegangen und Jakobus und Petrus oder Johannes und Petrus, die sind, jetzt bin ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr sicher, welche das gewesen sind, kann man nachlesen. Er hat zu ihnen gesagt, bleibt hier und wacht mit mir. Also seid mir zur Seite im Gebet. Aber als er dann nach einer gewissen Zeit zu ihnen zurückgeht, seht er sie schlafend. Und dann sagt er das Zweite zu ihnen. Er sagt nochmal, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir Menschen haben so eine gewisse körperliche Trägheit in uns. Und die verspüre ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, so in dem Sinne. Und wer Physik weiß, erkennt, in der Physik ist es tatsächlich so, jeder Körper ist träge und es braucht ziemlich Energie, um einen Körper aus dieser Trägheit hinaus zu schubsen oder anstupfen, in dem Sinne. Und das ist eigentlich hier, was Jesus ja den Jüngern sagt. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Beim dritten Mal übrigens, als er zurückkommt und sie wieder schlafend findet, dann macht er ihnen keinen Vorwurf. Vielleicht auch, weil er anerkennt, dass wir manchmal Menschen sind, die einfach müde sind. Aber es gilt gerade im Glauben, wach zu bleiben und nicht in den Schlaf zu fallen. Denn, das wäre hier ja die Verknüpfung, denn damit bringen wir uns auch in Anführungszeichen in Gefahr. In Anführungszeichen jetzt. Das heißt nicht, dass unser Leben grundsätzlich bedroht wäre in Christus. Nein, aber dort, wo wir eben die Beziehung zu Jesus schleifen lassen, wo wir nicht mehr auch unser Gebetsleben, unsere Beziehung mit Jesus pflegen, da schleicht die Versuchung ein oder eher ein. Da sind wir eher geneigt, anders zu handeln, wie es eigentlich unser Glaube uns sagen würde. Also, wachet ist ein Aufruf zur innigen Gemeinschaft mit Jesus. Und für Jesus ist Wachsamkeit auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das Wort wachsam ist auch ein Aspekt, der insbesondere für uns Adventisten wichtig ist, weil in allen Endzeitreden von Jesus und immer im Zusammenhang auch mit dem Tag des Herrn, den man erwartet, heißt es, seid wach und darin. Zum Beispiel in Matthäus 24, Verse 42 bis 44, so heißt es dort, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Nun, im neutestamentlichen Kontext bedeutet wach zu bleiben, gerade auch im Kontext der Naherwartung oder der Christuserwartung, der Wiederkunftserwartung, dass wir die Beziehung mit Jesus wach halten, dass wir also im Gebet bleiben. Und ich weiß nicht, welche Vorsätze du dir genommen hast für dieses Jahr, aber einer der besten ist sicherlich, meine Beziehung zu Jesus, die halte ich wach, auch im 2024. Ich bleibe im Gebet mit Jesus verbunden. Mein Gebetsleben, das hat erste Priorität, auch in meinem persönlichen Leben. Und ich muss euch gestehen, ich muss mir selber dieses Wort sagen, weil ich bin zwar professionell am Andacht geben, professionell am Predigen, ich bin professionell am Menschen ermutigen, im Glauben zu stehen, aber wenn es um mich selbst geht, da lasse ich das Gebet vielfach durchaus schleifen. Da bin ich zu beschäftigt. Es gibt einen schönen Buchtitel, der heißt auf Englisch Too Busy Not to Pray. Wenn ihr Englisch versteht, dann wisst ihr, was das heißt. Ich bin eigentlich zu beschäftigt, um nicht zu beten. Zu beschäftigt zu sein ist nie eine Ausrede dafür, nicht in Kommunikation mit Jesus zu stehen, nicht zu beten. Beschäftigung, Überbeschäftigung ist nie eine Ausrede dafür. Und das muss ich mir selber sagen. Denn letztlich schöpfen wir unsere Kraft und unsere geistliche Vitalität aus einer lebendigen Kommunikation mit unserem Herrn und Jesus. Und zwar nicht nur am Morgen früh oder wann auch immer ihr euch Gebetszeiten nehmt durch den Tag, sondern wir gehen betend durch den Alltag. Im Bewusstsein, Jesus ist mit mir. Wach zu bleiben heißt also, mit der ständigen Gegenwart Jesu zu rechnen in meinem Leben und in einer ständigen Kommunikation mit ihm zu stehen. Das ist es also, was Paulus hier mal als Wesentliches sagt. Im Thessaloniker übrigens wird, und das finde ich wichtig, gerade weil Wachsamkeit auch im Zusammenhang steht, mit wach zu bleiben im Blick auf die Wiederkunft. Wachsamkeit wird auch mit Nüchternheit verknüpft. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, also die Menschen, die Gott nicht kennen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Das Nüchternsein ist eine interessante Zusatzkomponente. Was bedeutet es, nüchtern zu sein? Also wach zu sein und nüchtern im Sinne vom nicht trunken zu sein, oder? Genau. Nüchtern ist ein Aspekt, den erklärt Petrus sehr schön. Weil Petrus macht das übrigens auch in Kapitel 5, Vers 8 von 1. Petrus, ich habe es da angeschrieben. Er verknüpft auch Wachsamkeit mit nüchtern sein. Und wenn ich in den Petrusbrief gebe, in Petrus Kapitel 1, Vers 13, sagt mir Petrus, was er damit meint oder was damit gemeint ist, dass wir nüchtern bleiben. In 1. Petrus Kapitel 1, Vers 13 sagt nämlich Petrus Folgendes. Er sagt, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. So im Sinne von, reißt euch zusammen. Das ist vielleicht eine Metapher, die man durchaus auch mit wach, bleib wach, oder? Zusammen. Reiß dich zusammen, so in dem Sinne. Und zwar in deiner Gesinnung, in deinem Denken, in deiner Ausrichtung. Und er sagt jetzt, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Petrus sagt also, nüchtern zu bleiben bedeutet, seine Hoffnung ganz auf die Gnade zu setzen, die uns zuteil wird, wenn Jesus wiederkommt. Dass wir also im Grunde genommen gerade auch in diesem adventistischen Lebensverständnis, in dem wir stehen, dass Jesus wiederkommt, wir uns auch jetzt schon freuend auf diese Begegnung, hinleben dürfen, weil es Gnade ist, die uns begegnet, wenn Jesus wiederkommt. Und das darf ich mir jetzt schon zusprechen. Nüchtern zu bleiben heißt also in der Gnade Gottes verankert zu bleiben. Im Evangelium zu bleiben. In dem Sinne also, wachet, lasst eure Beziehung zu Jesus nicht einschlafen. Das ist so der erste Imperativ, den Paulus am Schluss seines Briefes setzt. Der zweite Imperativ, das wollte ich noch kurz illustrieren, stimmt. Das mit dem Wachbleiben. Es ist für mich so eine Geschichte, oder das erlebe ich. Gabriela und ich sind mit unserer kleinen jungen Familie nach Newbold gefahren. Und das war eine nächtliche lange Fahrt. Wir sind wahrscheinlich dann etwa 14 Stunden unterwegs gewesen, weil wir mussten diverse Dinge von zu Hause oder weiß nicht mehr, bis nach Newbold. Durch die Nacht sind wir gefahren, damit wir es dann am Morgen auf die Fähre geschafft haben. Und ich bin die Nacht durchgefahren. Und ich habe das tatsächlich auch immer wieder mal so erlebt, dass ich so ziemlich, so diese Müdigkeit am Steuer, vielleicht kennt ihr solche Situationen. Und ich fuhr da durch Belgien durch noch, das war noch angenehm, weil die Belgier haben ihre Autobahnen beleuchtet, weshalb auch immer, in dem Sinne. Aber das half ein bisschen, aber trotzdem immer so dieses Licht, das da durchging und flimmerte, das hat mich richtig müde gemacht. Wisst ihr, was mich wach hielt? Meine Frau. Da war jemand neben mir, der mir auch immer wieder mal einen Stupser gab, beziehungsweise mich gefragt hat, Stefan, bist du noch wach? Und das ist, was ich mit Wachsamkeit auch verbinde. Ich glaube, das Wachet kommt hier in eine Gemeindesituation hinein. Und das ist nicht einfach nur im Sinne von, du wache, bleib wach, sondern wir als Gemeinde seid wach. Im Sinne von auch, wir brauchen einander auch gegenseitig, um wach zu bleiben, manchmal auch geistlich wach zu bleiben. Und deshalb kommen wir am Sabbat zum Beispiel hier in die Gemeinde. Das ist ja auch, um uns gegenseitig zu ermutigen, uns auch wieder daran zu erinnern, hey, bleib mit Jesus unterwegs, lass nicht los, halte fest. Von daher ist es super, wenn man eben nicht alleine unterwegs ist, sondern gemeinsam. Das hilft auch, wach zu bleiben. Deshalb fliehet nicht die Gemeinschaft in dem Sinne. Ihr könnt euch also nur etwas Gutes tun, wenn ihr auch die Gemeinschaft pflegt mit Jesus in der Gemeinde, auch in diesem Jahr. und nicht sagt, okay, ich habe es gesehen. Der Schlaf und der Rausch beschreiben dasselbe Versinken in sich selbst, bei dem die Wahrnehmung endet und das Vermögen zur richtigen Tat verloren ist. Hat Schlatter, der Übersetzer auch der Bibel, in seinem Kommentar zu dieser Frage der Wachsamkeit gesagt. Also der Schlaf und der Rausch, also das Nüchternsein, oder? Also er verbindet das jetzt eben, deshalb eben nicht wachen und nüchtern sein, ist eben die, korrespondiert hier mit der Schlaf und dem Rausch. Der Schlaf und der Rausch beschreiben also dasselbe Versinken in sich selbst, wo ich letztlich nur noch bei mir bin, wo ich im Grunde genommen meine Verbindung zu Gott verliere, wo eben die Wahrnehmung und auch die geistliche Wahrnehmung endet und das Vermögen zur richtigen Tat verloren ist. Das heißt, es hat Konsequenzen, wer einschläft oder nicht nüchtern ist. Der nächste Imperativ heißt hier, steht im Glauben. Wer in der Verbindung mit Jesus ist, wer die Kommunikation mit Jesus wach hält, der kann auch im Glauben stehen. Das griechische Wort für Glauben heißt ja Pistis, und Pistis kann man genauso mit Vertrauen übersetzen. Und ich glaube, dass hier in diesem Zusammenhang vor allem diese Betonung gesetzt ist. Steht im Vertrauen. Denn wenn ich mit Jesus verbunden bin, kann ich auch meinen Alltag mit Zuversicht angehen. Ich kann im Vertrauen durchs Leben gehen. Und das stehend. Ich weiß nicht, welche Körperhaltung ihr mit Vertrauen verknüpfen möchtet oder würdet. Also wenn es um eine Körpersprache geht, wie würdet ihr Vertrauen mit der Körpersprache ausdrücken? Wohl kaum gebückt und niedergeschlagen und so geht man nicht im Vertrauen durchs Leben, oder? So, das wär nicht so. Man liegt auch nicht da nieder. Man kann vielleicht sagen, ich kann im Vertrauen schlafen angesichts der Herausforderung des Lebens. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Wenn ich Psalm 23 sehe, da wird zum Beispiel gesagt, du bereitest mir einen Tisch angesichts meines Feindes. Ich sitze am Tisch und kann essen, während dem rundherum die Waffen klirren, je nachdem. Kann man auch so sehen. Aber ich würde mal sagen, die Körperhaltung, die eben Paulus hier eigentlich auch verknüpft, ist diejenige, man steht aufrecht, offen dem Leben gegenüber, den Herausforderungen des Alltags, den Dingen, die mir im Leben begegnen. Ich kann offen und stehend durchs Leben gehen, weil ich im Vertrauen auf Gottes Zusage und seine Gegenwart leben darf. Der zweite Imperativ verknüpft uns also mit dieser Tatsache. Paulus hat das Stehen mit verschiedenen Aspekten im Neuen Testament, finden wir im Neuen Testament. Im Galater 5, Vers 1 sagt er zum Beispiel, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Das heißt, das Aufrechtstehen hat auch damit zu tun, dass ich mit einer neuen geschenkten Freiheit durchs Leben gehen darf, die mir gegeben ist, weil ich unter der Gnade Gottes leben darf. Weil ich in der Vergebung Gottes stehe, weil ich in der Freiheit stehe, dass Gott mir zuspricht, du bist ein Kind Gottes, du gehörst zu mir, du bist Teil einer neuen Lebensrealität. Du bist jetzt schon Bürger des Reiches, du bist Erbe dessen, was Gott uns bereithält, wenn er wiederkommt. Und in dem Sinne ist das eine neu geschenkte Freiheit auch, in der ich stehe. Und natürlich hat das Leben viele Herausforderungen an uns und es ist nicht immer einfach. Und trotzdem darf ich gerade in diesem Kontext, weil ich die Verbindung mit Jesus wach halte, auf die Zusagen Gottes bauen. Das sagt Paulus auch im Philipperbrief, in Philipper 3, Vers 20 bis 4,1 steht Folgendes. Hier kommt dieser Zuspruch wieder. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Da werden wir also verwandelt in eine neue Geschöpflichkeit, und wenn Jesus wiederkommt. Und zwar Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung. Darum, meine geliebten und ersehnten Geschwister, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn. Geliebte, steht in dieser Weise fest im Herrn, weil euer Bürgerrecht im Himmel ist jetzt schon. Und ihr zuversichtlich in die Zukunft gehen könnt. Eure Existenz ist gehalten und gesichert im Zuspruch Gottes. Komme, was möge, kommen. Das lässt uns also stehend durchs Leben gehen. Im Vertrauen darauf, dass Gott mit uns ist. Das ist der zweite Imperativ des Paulus. Der dritte Imperativ folgt eigentlich jetzt sinnhaft darauf, weil ich mit Jesus verbunden bleibe, weil ich wach bleibe in meiner Beziehung zu Christus, weil ich jetzt aufrecht stehend durchs Leben gehen kann, aufgrund dessen, was Gott mir zugesprochen hat, kann ich jetzt mutig und stark sein. Kann ich das angehen, was das Leben als Herausforderung an mich stellt? Kann ich mutig und stark das angehen, was mir das Leben bietet? Und das kann manchmal hart sein, schwierig sein. Aber ich schöpfe jetzt auch nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern durch die Verbindung mit Jesus im Bewusstsein auf das, was Gott mir zuspricht, im Wissen darum, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin, kann ich Herausforderungen angehen. In Nehemia 8, Vers 10 heißt es, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die eigentliche Freude ist also, oder Quelle der Freude ergibt sich gerade daraus, dass wir einen Gott des Lebens auf unserer Seite haben. Und mit ihm darf ich durchs Leben gehen. Einer, der es gut mit uns meint. Einer, der dir gut gesonnen ist und bleibt. Und deshalb, Paulus sagt im Epheser 6, Vers 10, im Übrigen, meine Brüder oder Geschwister, seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Und interessanterweise, wisst ihr, was jetzt auf diesen Text kommt? Wir können jetzt stark durchs Leben gehen, in der Kraft seiner Stärke. Das nächste, was er jetzt schildert, ist die Waffenrüstung Gottes. Es ist nämlich seine Waffenrüstung, die uns verliehen ist. Und das wäre eine eigene Predigt natürlich, ich skizziere das hier nur ganz kurz, aber all diese Aspekte der Waffenrüstung sind eigentlich geschenkte, mir verliehene, von Gott verliehene Aspekte. Weil er ist mein Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die Jesus für mich erworben hat, die schützt meinen Torso. Die schützt mich im Sinne von, da gibt's keine Anklage mehr, die mich treffen könnte, weil ich bin gerecht gesprochen in Christus. Deshalb habe ich das Schild des Glaubens, damit kann ich jeden Angriff des Zweifels abwehren, der mir eben durch das Vertrauen auf Jesus gegeben ist. Ich habe den Helm des Heils. Ich weiß, ich lebe im Bewusstsein, dass mir das Bürgerrecht schon zugesprochen ist. Das Heil ist Realität. Rettung ist kein Wunsch, sondern eine Tatsache. Ich habe den Gürtel der Wahrheit und die Wahrheit, die ist in Christus, die hält alles zusammen. Es ist letztlich das, was uns Gottes Wort auch zuspricht. Das hält alles zusammen. Und ich habe das Schwert, welches ist das Wort Gottes, das gilt also nicht damit, Menschen zu verletzen, sondern eben mit dem Wort Gottes habe ich selber Schlagkraft, aber ich kann damit auch Menschen hilfreich im Leben stehen. Und ich habe die Stiefel der Bereitschaft, den Frieden, so heißt es nämlich bei Paulus dort, wenn ihr den Text lest, als Friedensboten das Evangelium in die Welt zu tragen. Auch hier, es ist nicht unsere Botschaft, aber durch diese stark und mutig sein, das Paulus anspricht, kann ich auch genau jetzt aus meiner Komfortzone heraustreten, um die Friedensbotschaft Gottes in diese Welt zu tragen, als Friedensbote unterwegs zu sein. Das verknüpft also Paulus mit seid stark in dem Herrn. Seid gegründet in Gottes Wort, seiner Zusage, seiner Wahrheit, seid euch seiner Gerechtigkeit bewusst. Ihr lebt im Frieden und deshalb werdet ihr jetzt selbst zu Friedensboten in dieser Welt. Und er verknüpft das nächste, Vers 18, gleich als nachdem er die Aspekte dieser Waffenrüstung erklärt hat, sagt er in dem, und eben, sind wir stark? Es kommt dann, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Also auch Wachsamkeit ist hier auch verknüpft damit, dass wir eben auch füreinander schauen. Eben die Fürbitte, sage ich mal jetzt, ist hier auch, dass wir uns gegenseitig auch mal einen Stups geben. Hey, wie geht's dir? Mit was hast du zu kämpfen? Wie kann ich dich unterstützen? Das bedeutet also, seid mutig und stark. Das geht also nicht darum, jetzt einfach irgendwie mit irgendwelcher stolzgeschwellter Brust durchs Leben zu gehen, so nachdem jetzt ich I am the King oder und so weiter. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern mutig im Sinne dessen, was Gott mir anvertraut und geschenkt hat. Das sind die ersten Imperative, die da sind. Aber der nächste Vers, Vers 14, der schafft eigentlich jetzt den Kontext, den eigentlichen Kontext auch für dieses mutig und stark sein. Wenn ich also jetzt mit Jesus verbunden bleibe, seine Beziehung mit ihm wachhalte, im Gebet mit ihm verbunden bleibe, mit ihm beten durch das Jahr 2024 gehe, wenn ich auf seine Zusagen baue, auf sein Wort, wenn ich im Glauben stehe, im Vertrauen stehe auf das, was Gott mir zugesprochen ist, wenn ich jetzt durch die Waffenrüstung, die mir verliehen ist, kraftvoll, mächtig, stark durchs Leben gehen darf, dann braucht es auch einen Ziel, eine klare Zielsetzung dafür. Und das ist genau euer Motto, das ihr euch gesetzt habt. Vers 14 heißt jetzt, alles aber, das ihr tut, soll in Liebe geschehen. Letztlich soll alles, was wir tun, der Liebe Gottes Raum geben. Und zwar in der Art und Weise, wie ich es tue, in der Art und Weise, wie ich Menschen begegne, in der Art und Weise, was ich den Menschen sage, alles, das Panta ist hier kein irgendwie einfach schöner rhetorischer Kniff, sondern Paulus meint das offensichtlich. Alles, alles, was unsere menschliche Tätigkeiten umfasst, was unsere Existenz umfasst, soll letztlich der Liebe Gottes Raum geben. Und das ist eine Zusammenfassung eigentlich dessen, was er in 1. Korinther 13 ja schon beschreibt, wo er über die drei Kardinalwerte des Glaubens eigentlich, oder nennen Sie mal so, des Glaubens spricht, nämlich Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Und dieses Hohelied der Liebe, wie wir es benennen, ist keine zuckersüße Gedichtsform, die da steht, sondern er meint tatsächlich, dass unser Glaube, unsere ganze geistliche Gesinnung, unser ganzes religiöses Dasein, unser ganzes Gemeindesein eigentlich dazu da ist, der Liebe Gottes Raum zu geben. Unser Glaube dient der Liebe. Paulus sagt im Galater, in eine Gemeindesituation hinein, die darüber streitet, was die richtige Frömmigkeitsform ist. Da gibt es natürlich diejenigen mit dem griechischen Hintergrund, die heidnischen Hintergrund haben, die sind nicht jüdisch sozialisiert gewesen, gegenüber denen, die jüdisch sozialisiert sind und jetzt Christen geworden sind, und die jüdisch sozialisiert sind, haben ein anderes Frömmigkeitsverständnis als die heidnisch aufgewachsen sind und vielleicht von Fasten und von irgendwelchen Dingen nicht so genau, oder Beschneidungsfrage, muss man sich jetzt beschneiden lassen, dass man zum Volk Gottes gehört und so weiter. Das ist dort die große Frage. Aber eigentlich streitet man in dieser Gemeinde um, was ist die richtige Frömmigkeit, die wahre Frömmigkeitsform? Und Paulus sagt, letztlich gilt bei Christus weder Beschneidung, was jetzt die jüdisch sozialisierte Frömmigkeit vielleicht auch symbolisiert, weder unbeschnitten sein, das ist also die eher griechisch-heidnisch sozialisierte Frömmigkeit, die sich da auch in der Gemeinde zeigt, das gilt alles nichts, sondern was gilt bei Christus? Der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Oder tätig ist. Luther übersetzt mit tätig. Mir gefällt aber das wirksam. Wir müssen letztlich der Liebe Wirksamkeit verleihen. Und das können wir nur dadurch, dass wir tätig werden. Und das fängt in der Gemeinde an. Und das zieht sich über meine Nachbarschaft und meine Familie und über meine geschäftlichen Kollegen und Beziehungen und mein ganzes Umfeld. Letztlich alles, sagt Paulus. Panta. Ich finde, ihr habt euch ein sehr herausforderndes Motto gegeben. Alles aber, was ihr tut, soll der Liebe dienen. Soll der Liebe Gottes Raum geben. Aber das ist eigentlich genau das, worum es geht. Wir verwechseln manchmal beim Glauben, dass wir meinen, es geht einfach nur darum, das richtige Wissen zu haben, oder? Die richtigen Antworten auf irgendwelche biblisch gestellten Fragen oder Lebensfragen zu geben. Das ist ja auch wichtig, natürlich. Wir haben ja auch Inhalt, gerade auch im Wort Gottes. Aber alles zielt letztlich darauf, uns in dieser neuen Lebensrealität, in die uns Jesus versetzt hat, jetzt tätig zu werden in dieser Welt, weil er hat uns ins Reich seiner Liebe versetzt. Und wir sind jetzt als Bürger dieses Reiches in dieser Welt unterwegs. Das Bürgerrecht haben wir bereits. Es geht also darum, letztlich der Liebe Gottes Raum zu geben in allem, was wir tun, was wir sagen, was unser ganzes Leben umfasst. Und dazu brauchen wir einander. Dazu ist auch die Gemeinde ein ganz ideales Übungsfeld. Weil wie liebt man? Wie gibt man der Liebe Raum? Ich glaube, das ist etwas, das wir vielleicht noch viel zu wenig reflektiert und diskutiert und haben, weil jede Lebenssituation stellt uns wieder vor diese Frage. Was heißt es hier, der Liebe Gottes Raum zu geben? In den jeweiligen Lebenssituationen, in denen wir stehen. Aber das ist eigentlich die Frage, die sich daran anknüpft, denn Paulus sagt, alles aber soll der Liebe dienen. Da sind wir herausgefordert. Ich freue mich, dass ihr euch in diesem Jahr auch an diesem Motto leiten lässt. Eigentlich hat Paulus am Schluss seines Korintherbriefes nochmal das Wesentliche gesagt. Und ich sage es nochmal, ich stupse euch nochmal an mit den Worten des Paulus. Wachet! Steht im Glauben! Seid mutig und stark! Alles aber lasst in der Liebe geschehen. Amen. Wir beten. Ja, allmächtiger Gott und Vater, wir möchten dir am Ende dieses gemeinsamen Gottesdienstes von ganzem Herzen danken für diesen Aufrüttler des Paulus, den er damals der Gemeinde der Korinther mitgegeben hat und dadurch jetzt auch uns. Ich danke, dass wir uns von ihm auch anstupsen lassen durften, wachsam zu bleiben, in Verbindung mit dir zu bleiben, unsere Beziehung mit dir nicht einschlafen zu lassen, weil wir so geschäftig sind, so beschäftigt mit so vielem, weil die Zentrifugalkräfte des Lebens uns ab- oder wegdriften lassen von dir, sondern dass wir ganz bewusst den Kontakt zu dir halten. Ich danke dir, dass wir uns darin auch gegenseitig ermutigen dürfen und stärken und dass wir deshalb auch als Gemeinde miteinander unterwegs sein dürfen, auch in diesem Jahr. Für uns gemeinsam füreinander da sind, füreinander einstehen. Und dass wir eben gerade stehend durchs Leben gehen dürfen, weil wir aus dem Vertrauen zu dir leben dürfen, aus den Zusagen, die du uns zugesprochen hast, aus dem Bewusstsein, dass du mit uns bist, dass du uns trägst und dass wir jetzt schon Teil deiner neuen Lebensrealität sind, deines Reiches. Ich danke dir, dass wir deshalb mutig und stark sein dürfen, dass wir das angehen können, was das Leben an Herausforderungen an uns heranträgt, dass wir gerüstet sein dürfen für all das, was das Leben auch an uns heranträgt. Und dass wir das eben tun können, mit diesem Ziel, deiner Liebe Raum zu geben. Herr, das fordert uns, das überfordert uns auch in den Alltagssituationen, in denen wir stehen. Und trotzdem wollen wir genau daran festhalten, und mehr lernen von dir, Herr Jesus, als deine Nachfolger, was es bedeutet, deiner Liebe Raum zu geben in dieser Welt. Rüste uns dazu immer weiter aus, lass uns wachsen darin und ich danke dir, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, bis zu dem Tag, wo du wiederkommst. Wir loben und preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.